Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zum Igel Podcast. Ich bin Andreas Lange und wir wollen heute sprechen über eine Kraft, die uns ja irgendwie allen innewohnt, obwohl wir, also wahrscheinlich viele, sie gar nicht richtig bewusst steuern können. Es hat was zu tun mit Selbstheilung. Es hat aber auch etwas zu tun mit Selbstverschlimmerung, so nenne ich es mal. Es hat was zu tun mit unserem Chemielabor, dem körpereigenen Chemielabor, was wir alle haben, das sehr viel Gutes bewirken kann, aber eben auch einen Zustand verschlechtern kann. Denn wir sprechen heute über den Placebo-Effekt und seinen Widersacher, vor allem den Nocebo-Effekt. Nachgewiesen sind diese Effekte in Studien, also beispielsweise Menschen bekommen ein Scheinmedikament und dann geht es ihnen besser oder Menschen bekommen ein Scheinmedikament und in Erwartung schlimmer Nebenwirkungen geht es ihnen dann schlechter. Und welche Kräfte da wirken, wie man diese Effekte auch möglicherweise nutzen kann für den klinischen oder den therapeutischen Alltag. Darüber möchte ich heute sprechen mit Doktorin Barbara Prediger. Sie leitet die Abteilung evidenzbasierte Versorgungsforschung am IFOM und das ist das Institut für Forschung in der operativen Medizin an der Universität Witten-Herdecke. Hallo, Frau Prediger.
Hallo.
Und ich möchte sprechen mit Professor Tim Mattis, Gruppenleiter der AG Klinische Epidemiologie und Gesundheitsökonomie am Institut für Medizinische Statistik der Universitätsmedizin Göttingen. Hallo, Herr Mattis.
Hallo.
Also, wir hören gleich nochmal rein in so eine richtige Definition von Placebo und Nocebo. Erstmal hinterfrage ich mal den Titel, den wir hier der Sendung gegeben haben. Kann man das, Frau Prediger, kann man das so platt sagen? Kraft der Gedanken, körpereigenes Chemielabor? Oder stellen sich da Ihnen die Nackenhaare auf bei den Begriffen?
Jein, also theoretisch denke ich, kann man das schon mit Gedankenkraft irgendwie benennen, denn es geht hier vor allem um psychologische Prozesse, sowohl beim Placebo als auch beim Nocebo, die vor allem durch in der Lernpsychologie eine Rolle spielen, also Beobachtungslernen, klassisches Konditionieren und dadurch tatsächlich durch Gedankenmuster Prozesse, körperliche Prozesse eben ausgelöst werden können.
Herr Mattis, körpereigenes Chemielabor ist es so, ich habe es auch gesagt. Gibt es Menschen, die das steuern können oder sind das wirklich Automatismen, die da ablaufen, wenn es um diese schwer zugreifenden Effekte geht?
Also ich würde sagen, in der Regel sind es eigentlich immer Automatismen, die da zum Tragen kommen, die man nur sehr schwer bewusst steuern kann. Rein theoretisch kann ich mir schon vorstellen, dass das möglich wird. Also gerade beim Nocebo-Effekt wird das ja über Angst moderiert. Und wenn man natürlich diese Angst kontrolliert, könnte man gegebenenfalls auch auf diesen Nocebo-Effekt indirekt Einfluss nehmen. Wobei das natürlich keine direkte Steuerung ist, sondern eher eine Emotionskontrolle, mit der man dann wiederum einen Einfluss nehmen könnte. Und das trifft vielleicht auch das ganz gut, was Frau Prediger gerade gesagt hat, auch durch diese Emotionskontrolle nimmt man gegebenenfalls auch dann auf das Chemielabor Einfluss. Also nimmt man jetzt mal Angst, kann es natürlich schon zu Dingen kommen wie Endorphin-Ausschüttung oder ähnliches, was ja eine Art von Chemie ist. Und wenn ich natürlich auf diese Einfluss nehme, kann ich sozusagen, ja, wenn man so will, auch Einfluss auf die Steuerung eventuell nehmen. Aber nicht, glaube ich, nicht gezielt in dem Sinn, dass man das Ausmaß oder Ähnliches steuern kann.
Wir wollen über die Effekte sprechen. Gedankenkraft haben wir diese Episode des Igel Podcasts genannt. Placebo und Nocebo. Darum soll es gehen in dieser Episode. Bevor wir tiefer einsteigen, hier eine Definition, die wir, Frau Prediger, Herr Mattis, Ihrem Artikel entnommen haben, Ihren Artikel im Netzwerk evidenzbasierte Medizin.
Igel Podcast. Checkbox.
Der Placebo-Effekt besteht darin, dass positive Änderungen der Körperfunktionen, die ausschließlich auf körpereigenen Mechanismen beruhen, als Reaktion auf eine medizinische Prozedur jeglicher Art wahrgenommen werden, sowohl subjektiv empfunden als auch tatsächlich messbar. Der Nocebo-Effekt ist das Gegenteil des Placebo-Effektes. Er besagt, dass die Erwartung von einer negativen Änderung der Körperfunktion und die damit verbundenen affektiven Zustände diese negative Änderung bei dem Erwarteten auslösen. Genauso können beim Nocebo-Effekt sowohl subjektiv empfundene oder tatsächlich messbare Änderungen der Körperfunktion auftreten. Sowohl bei einem Nocebo-Effekt als auch einem Placebo-Effekt handelt es sich um psychologische Prozesse, die durch Konditionierung und Beobachtungslernen verursacht werden.
Eagle Podcast.
Gedankenkraft, Placebo und Nocebo, darüber möchten wir sprechen heute im Eagle Podcast mit Doktorin Barbara Prediger und Professor Tim Mattis. Herr Mattis, psychologische Prozesse, die durch Konditionierung und Beobachtungslernen verursacht werden, so haben wir das gerade gelernt in der Faktenbox. Oder auch das, was Sie vorher gesagt haben, es hört sich so ein bisschen an wie Magie, Voodoo. Magic in diese Richtung. Ist da was dran oder?
Dran ist da sicherlich was, weil es ist mittlerweile sehr gut belegt, sowohl in Studien zu Arzneimitteln, wo man immer in dem Kontrollarm wie auch in dem Interventionsarm den Placebo-Effekt und noch viel mehr den Nocebo-Effekt direkt sieht, weil man immer beispielsweise auch in Arzneimittelstudien Nebenwirkungen hat, obwohl es eigentlich nur ein Scheinmedikament ist. Also das ist tatsächlich immer so und ich glaube schon alleine dadurch ist das belegt. Wie sehr jetzt, trifft ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, wie sehr man jetzt wirklich sagen kann, dass das nicht nur manchmal durch das subjektive Empfinden ausgelöst wird, sondern wirklich durch chemische Prozesse, das kann man nie genau trennen. Es ist aber sicherlich so, ich glaube, das kennt auch jeder im Alltag, nehmen wir jetzt mal den Beipackzettel, wenn ich da schon negative Erfahrungen gemacht habe, habe ich natürlich beim nächsten Mal, weil ich mich, ganz einfaches Beispiel, übergeben habe, Magenbeschwerden hatte, natürlich beim nächsten Mal mehr Angst als beim ersten Mal, wo ich noch relativ unbedarft daran gehe, ohne irgendwelche Gedanken diesbezüglich, was da vielleicht mir passieren könnte. Und das ist wieder der Punkt mit der Angst. Wenn ich davon Angst habe, dann ist häufig es auch so, und das gibt es auch sehr gute Studien zu, dass wenn ich davor Angst habe, vor diesen Nebenwirkungen, dass ich die dann auch wirklich häufiger, dass die mir widerfahren, will ich mal sagen.
Dann nehme ich mal hier die Begriffe Magie und Voodoo weg, Frau Prediger, und nenne es Self-Fulfilling Prophecy.
Ja.
Kommt es in diese Richtung?
Ja, schon auch. Wobei ich tatsächlich, also ich meine, das Voodoo ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt natürlich zu viel gesagt. Sehr weit hergeholt, das stimmt. Aber ich kann mir vorstellen, woher es kommt. Denn da kommen wir auch an einem späteren Punkt sicherlich noch zu. Aber es gibt eben auch Studien dazu, dass das wiederum beeinflusst werden kann, wie eben reagiert wird. Also dass eben durch zum Beispiel die Kommunikation von Nebenwirkungen, also jetzt schriftlich oder verbal, die Auswirkung eines Effektes dann eben größer oder kleiner wird. Und da ist dann eben der Vergleich zu dieser Voodoo-Puppe, die irgendwie einen Reiz bekommt und damit eben eine Reaktion widerfährt, irgendwo nachvollziehbar, auch wenn das natürlich nicht dem entspricht. Aber
jetzt gehen wir mal weg von der Self-Fulfilling Prophecy, Frau Prediger. Es gibt ja sehr viel zu beiden Effekten, Placebo und Nocebo, gibt es sehr, sehr viele Studien. Sind die belastbar? Also ist das, worüber wir hier gerade sprechen, ist das hundertprozentig wasserdicht?
Also es gibt sehr viele Studien zu beiden Effekten, das stimmt. Und es gibt auch sehr gute Studien zu beiden Effekten. Was grundsätzlich ein Problem ist bei der Studienlage zu beiden Effekten, ist, dass kaum langfristige Ereignisse gemessen werden. Also es sind vor allem stundenweise eben Effekte, tageweise vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber ganz wenige Studien, die tatsächlich längere Zeitraume anschauen. Und das heißt also, man hat dann eine kurzfristige Schmerzverringerung, zum Beispiel bei einem Placebo-Effekt, oder ein kurzfristiges Auftreten von Übelkeit beim Nocebo-Effekt, wenn man es jetzt mal so ganz einfach hält. Aber man kann eben keine Aussage darüber treffen, ob das dann nach 3 Wochen noch genauso aussieht. Und auch ein Punkt, der dazu auch noch beiträgt, ist, dass es vor allem subjektive Marker sind, die in diesen Studien gemessen werden. Es gibt wenige Studien, die subjektive und objektive Marker vergleichen, also zum Beispiel einen Schmerzskala aufnehmen und parallel dazu auch noch Laborwerte vergleichen und da dann eben die Reaktion auf dieses meinetwegen Placebo-Präparat messen. Und da hört es dann natürlich ein bisschen mit der Belastbarkeit sicherlich auch auf, was dann eben, was ist jetzt nur subjektiv und was ist objektiv messbar.
Also das wollte ich aber nochmal nachfragen, das haben Sie auch geschrieben, Veränderungen seien messbar. Herr Mattis, wenn ich frage, was kann man konkret messen, dann geht es da wirklich, sagen Sie bitte selber auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wo der Schmerz ist. Aber man hat jetzt nicht in Blutwerten oder so etwas nachweisen können.
Naja, wie Frau Prediger gerade sagt, es gibt schon auch Studien, die Reaktionen im Blut nachweisen.
Aber das wäre doch dann objektiv.
Das ist objektiv, aber das ist immer nur sehr kurzfristig und auch da, es sind alles Marker, die, sag ich mal, mit diesem Emotionssystem und diesem System, also wir können mehr von dem Nocebo-Effekt da sprechen, weil wir uns damit mehr beschäftigt haben, aber die halt über dieses Emotionssystem wiederum ausgelöst werden. Also wenn man, Angst ist ja auch mit Stress verbunden und dann kann man natürlich auch Stressmarker im Blut messen oder erhöhte Schweißbildung zum Beispiel am Körper wahrnehmen. Das ist schon objektiviert, aber das passt natürlich auch dann dazu, dass es alles eher kurzfristige, emotionsgesteuerte Reaktionen sind. Und wenn wir dann längerfristige Effekte haben, gibt es meines Erachtens aktuell nichts dazu, also wo man sagen könnte, dass das wirklich auf organische Prozesse irgendwie einen Einfluss haben könnte. Also sowas wie Tumorbildung oder wir hatten jetzt hier das Beispiel in einer Studie, da haben wir uns das angeguckt. Da ging es um Medikamente zur Schmerzreduktion. Da hatten wir auch die klassischen subjektiven Endpunkte, Übelkeit, Schmerz und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel bei Magenblutung sieht man dann nichts und hat man dann auch in den Studien nicht gesehen. Mhm. Das ist, geht so ein bisschen einher, dieses subjektiv und langfristig. Da sind natürlich die Grenzen nicht trennscharf. Aber tendenziell ist alles, wie Frau Prediger halt sagt, eher kurzfristig und im Zusammenhang mit diesem, ja, ich will es mal immer so emotionales System.
Das beantwortet schon halb, glaube ich, auch die nächste Frage, Herr Mattis, weil ich mich natürlich frage, der Impact von diesen Effekten Placebo und Nocebo, also nehmen wir jetzt mal den Placebo, weil es leichter ist, wo liegen da die Grenzen? Also anscheinend, das sagen Sie, wenn es so wenig langfristige Studien gibt, geht das nicht bis zur Selbstheilung hin. Und Nocebo dann auch nicht bis zur Selbstkrankmachung, sag ich mal.
Auch da würde ich sagen, jein. Weil wenn man natürlich keine Angst hat und dadurch vermeidet, dass einem übel wird und man zum Beispiel Magen-Darm-Probleme kriegt, würde ich das schon als eine Art Selbstheilung ansehen. Wenn ich natürlich ein organisches Leiden habe, was schon manifest ist wie Krebs, dann würde ich eher sagen, nein. Also das, auch da würde ich sagen, es hängt halt ab von den Symptomen, die man da halt hat oder die Krankheit, die man da hat. Ne? Also ich meine, auch Angst kann eine Krankheit sein, Schmerz ist auch eine Krankheit. Da kann man sich durchaus mit selbst heilen, würde ich schon sagen. Oder halt auch Erkrankung vermeiden.
Mhm. Aber Sie sagen, diese langfristigen Effekte sind nicht so messbar oder sind noch nicht richtig erforscht. Wenn ich das jetzt versuche zu übersetzen auf mein körpereigenes Chemielabor im Kopf, das heißt irgendwie, ich habe durch meine Erwartungshaltung, schaffe ich es da ein kleines Feuerwerk irgendwie zu machen, was dann sozusagen in diese Richtung auch geht, aber ich schaffe nicht längerfristig irgendwie sowas in Gang zu halten, dass es dann wirklich auch zu einer Selbstheilung oder Selbstzerstörung, wie hört sich das an, wie sagt man denn?
Ja, genau, also uns ist keine Studienlage dazu bekannt, dass tatsächlich eine Heilung eintreten kann oder abgesehen von einer Symptomverschlimmerung keine Verschlechterung eines bestimmten Krankheitszustandes. Vielleicht kann man es vergleichen mit Lampenfieber. Da ist ja auch dann häufig erhöhte Pulsrate, wie auch immer. Und da kann ja dann eben auch eine Atemübung die Reaktion abschwächen. Also das heißt, man hat da eben auch einen Effekt auf etwas, was man selber herbeigesteuert hat. Das ist ein ähnliches System, was dort abläuft. Und das ist aber jetzt nicht nur, weil ich dann einmal mit dieser Atemübung in der konkreten Situation meinen Herzschlag tatsächlich ein bisschen beruhigen konnte, heißt das eben nicht, dass ich grundsätzlich nie wieder diese Empfindung habe, wenn ich auf einer Bühne stehe. Also vielleicht kann man es da so ein bisschen vergleichen. Und auch da ist es, dass es eben beim Placebo und beim Nocebo immer wieder in der Situation auftreten kann. Und gleichzeitig ist es aber natürlich trotzdem auch ein Lerneffekt damit verbunden. Das heißt also, je häufiger ich diese Nebenwirkungen eben wahrnehme eines Medikaments, umso mehr lerne ich natürlich auch, dass ich Nebenwirkungen bekomme. Oder eben andersrum, je häufiger ich eben positive Effekte von einem Placebo oder eben auch einem Verum wahrnehme, umso mehr lerne ich natürlich auch, dass da ein positiver Effekt folgt. Und das ist eben ja auch eine Grundlage des Ganzen, dass hier eben ein Lernmechanismus vorliegt.
Ich frage mich natürlich, ich weiß nicht, ob das aus den Studien vorgegangen ist, die Sie sich angeschaut haben, Herr Mattis. Bei dem einen ist dieser Effekt so, beim anderen nicht. Hat das etwas mit der Höhe der Erwartungen zu tun? Also es gibt ja da anscheinend einen Zusammenhang, wie sehr ich das erwarte oder wie sehr ich da Ängste entwickle. Kann man das so sagen? Je stärker das ist, desto schlimmer kann so ein Nocebo-Effekt beispielsweise eintreten. Oder ist das gar nicht richtig zu erforschen?
Also ich glaube, wenn, ist es nur sehr schwer zu erforschen. Also auch die Studien, die wir dazu gesehen haben, sind sehr heterogen. Meiner Meinung nach liegt es aber auch daran, deswegen würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, dass dieser Nocebo-Effekt, wie wir in der Definition gehört haben, ja auch immer zwei Komponenten hat. Der eine, der wirklich, was wir gerade gesagt haben, messbar ist über diese neurologischen Prozesse. Und der andere Bestandteil ist einfach der, gerade beim Nocebo-Effekt, die falsche Zurechnung. Also, dass man negative, wieder diese, nehmen wir das, weil es einfach ist, diese subjektiven Symptome, dass man irgendwie etwas wie Übelkeit oder wiederum Magen-Darm-Beschwerden werden, dem Medikament zuordnet, obwohl es vielleicht an dem Kartoffelsalat lag, den man vorher gegessen hat. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass schwierig ist, das aufzusplitten, woran jetzt, an welchen Persönlichkeitsmerkmalen man das festmacht, weil diese Messung an der Stelle auch einfach unpräzise ist. Und das eine, würde ich sagen, ist, deutet so darauf hin, dieser was wirklich über Angst moderiert ist und diese biologischen Prozesse, dass es schon Personen sind, die halt, ich will es auch mal wieder vereinfacht formuliert sagen, sehr emotional sind und natürlich schneller emotional reagieren, wenn man das mal so ausdrucken möchte. Und bei der Zurechnung, glaube ich, findet man gar kein so ein richtiges Profil, weil man da alle zu neigen. Ne? Nehmen wir mal die Erkältung, die Leute sagen, mir war kalt. Und dann versucht man ja auch da immer eine Ursache zu finden, woran das jetzt gerade lag. Und bei den Medikamenten bietet sich das immer natürlich auch häufig an. Ne? Das ist das Erste, glaube ich, woran die Menschen denken. Und da hätte ich gesagt, jetzt, aber da gibt es jetzt keine Studien zu, aber würde ich sagen, da sind wir alle nicht vorgefeit, dass wir jetzt sagen, oder einfach, weil es ja mit, sag ich mal, Ursache und Wirkung zeitnah zusammenhängt, das dazu zu ordnen, da würde ich sagen, gibt's keine Persönlichkeit.
Vielleicht eine kleine Ergänzung, dass man eben schon, also es gibt schon irgendwie Zusammenhänge, weil es ja eben ein Lernprozess ist auch, dass das einfach soziokulturell, Umwelt und natürlich auch, also ne, und da gehört dann eben auch Geschlecht und Alter zu, dass es dann eben Unterschiede geben kann. Das ist aber eben was, was nicht primär jetzt am Geschlecht liegen muss, sondern dass es eben die Sozialisation, die hinter dem sozialisierten Geschlecht liegt. Und das ist, glaube ich, schon das, was man dann, dass man irgendwie noch betrachten kann. Aber auch da ist es eben, wie Herr Mattis sagt, es ist total verwaschen natürlich in den Ergebnissen. Aber das sind eben da, dass Lehrmechanismen sind, die hier zugrunde liegen, sind das natürlich ganz wichtige Indikationen, die eben auch in unterschiedlichen kulturellen Umfeldern ganz unterschiedlich auswirken können. Aber es ist eben unklar, inwiefern.
Das heißt aber, dieser Effekt, den gibt es bei allen Menschen, das ist auch erwiesen, aber es hängt sehr viel zusammen, wo man groß geworden ist, wie man groß geworden ist, wie man gelernt hat oder was man auch für ein Verhältnis mit seinem Körper gelernt hat. Und das mag auch wieder in unterschiedlichen Kulturen wieder ganz anders sein. Und da würden Sie sagen, nicht messbar. Punkt. Also, weil, das wollte ich jetzt sagen, gibt es so eine besondere Persönlichkeitsstruktur, die vielleicht gerade für diese Effekte besonders anfällig ist?
Ja, genau. Also zu dem ersten, ja, genau, da will ich zustimmen. Also alle Personen sind erstmal nicht gefeit, dass diese Prozesse auftreten, und das hängt eben einfach von ganz vielen Faktoren ab. Und dann gibt es eben, das hat der Mattis ja schon gesagt, so ein paar Punkte. Also zum Beispiel ist eben, wenn eine grundsätzlich größere Ängstlichkeit besteht als Persönlichkeitseigenschaft, ist die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen höher, dass das eben hier auftritt, da eben Angst ein Moderator für den Effekt ist.
Also Moderator, und, wenn Sie Moderator sagen, meinen Sie Katalysator, also jemand,
ja, genau,
was das verstärkt oder
genau,
was
abstimmt, verstärkt,
je
genau, beim Nocebo-Effekt verstärkt. Mhm. Genau, das kann man, denke ich, so sagen. Und ansonsten die anderen, gibt ja also zig Persönlichkeitseigenschaften, und da ist es aber eben jetzt eher unklar, welche da jetzt, ob jetzt eben die Extraversion oder die Introversion eher förderlich oder hinderlich ist. Ich denke, bei Angst kann man das am ehesten noch nachweisen, dass das da eben Zusammenhänge gibt. Und bei anderen Persönlichkeitsmerkmalen wird es dann schon schwieriger.
Aber vielleicht, ja, um das auch nochmal zu ergänzen, das ist ja auch aufgrund der Komplexität einfach dann, wir sind ja beide eher aus dem Bereich der evidenzbasierten Medizin, natürlich irgendwann auch einfach das klassische Problem mit Subgruppeneffekten nachzuweisen und Untergruppen und Zusammenhängen. Also dafür ist diese Heterogenität auch einfach in den Daten teilweise zu groß, um da dann etwas nach Maßstäben der evidenzbasierten Medizin sauber nachzuweisen. Also einfach aufgrund dieses ganzen Rauschen, was ich jetzt persönlich verwunderlich finde bei so einem komplexen System, was wir ja gerade angesprochen haben. Das kann sowohl bei der Messung ist es komplex, dann wie bei der Zuordnung ist es komplex, dann ist es komplex in der Entstehung und dann hängt es noch mit verschiedenen Faktoren zusammen, wie man, ja, und so weiter und so fort, ne? Wie die Leute geprägt wurden, aus welcher Kultur, wie sie erzogen wurden, was da alles reinspielt. Also da, sage ich mal, irgendwas rauszufiltern, wird halt einfach ja aus methodischer Sicht irgendwann auch einfach sehr schwierig.
Bis unmöglich wahrscheinlich. Aber über eine Sache bin ich trotzdem gestoßen in Ihrer Kolumne, in Ihrem Artikel, nämlich Sie schreiben da, dass es ein Risiko eines psychogenen Massenleidens gibt. Was ist das und wie sollte das passieren?
Ja, das beschreibt eigentlich den Effekt, dass aufgrund eben einer, also ganz unabhängig jetzt mal von einer Medikamenteneinnahme, dieses psychogene Massenleiden beschreibt eigentlich den Effekt, dass eine Person oder mehrere Personen bestimmte Symptome haben, ob jetzt durch tatsächlich einen Faktor hervorgerufen oder rein psychologisch hervorgerufen, und dass das eben übertragbar ist. Also stellen Sie sich vor, Ihre Kollegin im Büro fängt irgendwie an zu husten und sagt, oh, jetzt geht's mir aber immer schlechter über den Laufe des Tages, es läuft auch noch die Nase. Und wie fühlen Sie sich damit? Checken Sie selber vielleicht auch die Symptome dazu ab, dass Sie quasi da mitempfinden und natürlich auch auf sich übertragen, okay, ich sitze hier mit ihr zusammen im Büro, das Fenster war die ganze Zeit geschlossen, könnte ich jetzt auch erkranken? Und
viele machen
oder,
das ja, ne?
Genau.
Bei mir kratzt es auch schon.
Genau. Also es ist ein ganz,
klassischer Nocebo-Effekt.
Genau, es ist ein Mechanismus, der ganz normal abläuft, ohne jetzt eben eine Zutat im Sinne von einer medizinischen Intervention. Und das kann man natürlich auch größer denken, indem eben nicht nur in zwei Einzelpersonen hat, sondern man hat eben eine größere Gruppe und da eben solche Effekte auch auftreten können, dass eben Einzelpersonen bestimmte Symptome aufweisen und dann eben andere Personen diese dann plötzlich auch aufweisen. Und das aber gar keinen klinischen Ursprung haben muss. Und das ist eben aber auch was vor allem was eben aufgefallen ist durch besondere mediale Präsenz von Krankheitssymptomen, Erkrankungen und auch gerade zum Beispiel auch sowas im Sinne von Impfkampagnen. Also auch da konnte man immer wieder beobachten, dass halt häufiger wie präsenter medial bestimmte Symptome oder Effekte waren, dass dann auch einfach häufigere Meldungen eintrafen. Und da kann man eben so ein bisschen diesen Rückschluss ziehen, den Nocebo-Effekt, der halt möglicherweise durch dieses allgemeine Hören von eben diesen Informationen dazu beiträgt.
Das ist aber dann eine Frage der Kommunikation. Ich meine, Sie haben es auch gerade selber gesagt, dass solche Sachen auch verstärkt werden können. Das heißt, ich kann durch eine nicht korrekte oder schwierige Kommunikation die Sache verschlimmern und verstärken und sozusagen auch in die Masse hineintragen, oder?
Ja, also zu dem, was Frau Prediger sagt, gibt es sehr gute Studien zu, sowohl zu Massenmedienberichten, gerade aus dem Bereich Impfkampagnen, aber auch zu Social Media, dass genau die Symptome, die da berichtet werden, halt dann auch vermehrt in den Praxen zur Sprache gebracht wird Und wir haben uns ja speziell damit beschäftigt mit Packungsbeilagen in unseren Studien, wo wir da genau das versucht haben, diese Risikokommunikation neutral zu gestalten. Also da weiß man auch sehr gut, dass diese Darstellung, wie sie jeder kennt, mit häufig, sehr häufig, eine höhere Einschätzung des tatsächlichen Risikos bei den Leuten, eine numerische, hervorruft und somit natürlich auch wiederum eine erhöhte Angst.
Und neutral würde dann bedeuten circa drei von 1000 oder so. Also das.
Genau. Und am besten noch visuell dargestellt. Mhm. Da wird viel darüber diskutiert, wie die beste visuelle Darstellung ist. Mhm. Wir hatten uns damals für sogenannte Piktogramme entschieden, also wo man wirklich Männchen darstellt und die einfach immer in Bezug auf 100 macht, immer die gleiche Referenzkategorie. Und tatsächlich auch da haben wir gesehen, dass die Leute das Risiko geringer einschätzen, wenn man diese Abbildung hat, als wenn man diese Verbalisierung nimmt, wie man sie kennt und wie sie von der EU vorgegeben ist.
Also Frau Prediger, was Sie ja gerade gesagt haben, ist, je mehr darüber gesprochen wird, desto größer ist das Risiko, dass sozusagen irgendwie das in die Masse auch getragen wird. Dann wäre ja eigentlich die normale Konsequenz zu sagen, wenn man nicht mehr darüber spricht, haben die Leute kein Nocebo mehr. Aber das kann natürlich jetzt auch in den Medien, das kann man nicht verlangen, dass sozusagen eine Impfkampagne bundesweit irgendwie zum Beispiel, wie wir es auch erlebt haben, da versucht wird zu initiieren. Man kann ja dann nicht darüber sprechen.
Ich glaube, auf der Ebene geht es nicht. Da kommt wieder das Stichwort Neutralität zum Tragen. Auch da haben meines Erachtens die Medien eine Verantwortung. Weil, um das vielleicht nochmal sogar schwieriger zu machen, das Problem ist, dass natürlich auch häufig, nehmen wir das Problem wieder Impfung, dazu führt, dass Impfquoten runtergehen. Oder bei Arzneimitteln würden wir jetzt eher von Adherenz sprechen, also wie korrekt die Leute ihr Arzneimittel nehmen. Und ich habe schon selber auch, als ich noch in der Pflege tätig war, erlebt, dass die Leute diese Packungsbeilagen gelesen hatten und gesagt haben, ich setze das jetzt ab. Oder halt kennt vielleicht auch jeder aus dem Umfeld, weil die Leute sagen, was man da alles kriegen kann, das ist mir zu groß, das Risiko. Das will ich jetzt nicht eingehen und deswegen die Arzneimittel tatsächlich absetzen. Ich glaube halt, bei der Ebene der Gesellschaft können wir das nicht machen. Es gibt aber tatsächlich in den USA, und dann hängt es so ein bisschen von dem Rechtssystem ab, gibt es Studien, die den sogenannten Informed Non-Consent vorher bei den Patientinnen abfragen. Das heißt, die fragen, ob sie wirklich über alle Risiken aufgeklärt werden oder ob sie bevorzugen, nicht alles zu widerfahren, genau um diese Angst halt vor, gerade auch bei operativen Eingriffen, zu reduzieren. Also das ist eine legitime Möglichkeit.
Weil ja jeder wahrscheinlich auch um den Effekt weiß von sich selber, ne? Also wenn ich mir das alles durchlese, dann mache ich das wahrscheinlich nie, dieses Behandlungsverfahren oder so.
Genau, und da widerspricht sich ja, jetzt gerade aktuell haben wir eine Studie, die jetzt am Ende ist, widerspricht sich ja auch einfach das Haftungsrecht und das Recht auf eine neutrale oder adäquate Aufklärung. Im Haftungsrecht ist es natürlich so, gerade bei der OP-Aufklärung, dass da alles immer in diese Aufklärungsbögen aufgenommen werden muss, damit es am Ende nicht heißt, man hat etwas nicht genannt und wurde nicht richtig aufgeklärt. Aber adäquat kann natürlich durchaus heißen oder sollte eigentlich heißen, dass es risikoneutral ist, um den Patientinnen nicht zu sehr Angst vor dem operativen Eingriff zu machen. Oder aber auch bei Arzneimitteln oder allem anderen.
Also wir sind ja jetzt schon richtig reingerutscht in dieses Kapitel, was ich auch am Schluss nochmal ganz deutlich stellen wollte. Wenn es diese Effekte gibt, Placebo, Nocebo, kann ich als Arzt oder als jemand, der für medizinische Information, für Aufklärung zuständig ist, kann ich das möglicherweise bewusst steuern? Können wir das nicht? Haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Aber kann ich sozusagen mit dieser Erwartungshaltung spielen oder kann ich die in einer Weise manipulieren, dass es dann eben letztendlich für den therapeutischen Erfolg auch zuträglich ist?
Ja, das kann man. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade eben bei der Aufklärung natürlich von der Medikation oder eben auch einer OP-Aufklärung gibt es eben einen Aspekt, den wir eben schon genannt haben, und zwar dass quasi die Darstellung überhaupt, also es ist eben nicht häufig, selten, was auch immer, sondern eben eine von 10. Aber es gibt zum Beispiel auch die Idee des positiven Framings, also anstatt, dass man eben sagt, eine von 10 Personen erlebt Übelkeit bei der Einnahme, und positiv geframed hieße es dann, 9 von 10 Personen erleben keine Übelkeit. Also dass man quasi umdreht, das gewünschte Ergebnis quasi präsentiert. Weil keine.
Damit würde man dann Placebo verstärken und
Nocebo. Damit würde man jetzt, das wäre jetzt ein Beispiel für den Nocebo zu senken. Das hat jetzt erstmal noch keine Auswirkung auf den Placebo, aber natürlich beim Placebo könnte man es dann andersrum machen. Das wird natürlich in einem Beipackzettel jetzt nicht genannt, aber wenn das jetzt so genannt werden würde oder im Gespräch, das wird sicherlich im ärztlichen Gespräch gemacht, dass da eben die ärztliche Person aufklärt und sagt, in meiner bisherigen Karriere habe ich mit diesem Verfahren schon eben den meisten Personen geholfen oder man gibt tatsächlich Zahlen dazu an. Das wird sicherlich im Gespräch gemacht, was natürlich nicht im Beispiel.
Meistens sagen die, habe ich gute Erfahrungen mit.
Genau. Das wird schon genutzt.
Das heißt natürlich auch nichts. Ja total unklar.
Aber das ist sicherlich eine Art des positiven Framings, weil eine neutrale Kommunikation wäre ja, ich kann Verfahren 1, 2 und 3 verwenden und Verfahren 1 hat den Vorteil und das Risiko, Verfahren 2 dieses und jenes. Und sobald ich dann natürlich meine Meinung eben meine Erfahrung mit einfließen lasse, habe ich ja ein Framing. Und da kann das positiv sein, es kann aber eben negativ sein. Also eben Verfahren 2 habe ich sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich würde Ihnen Verfahren 1 empfehlen. Also das wird schon gelebt so. Wo es eben vor allem nicht gelebt wird, ist eben in der schriftlichen Information wird es noch wenig gelebt. Und aber grundsätzlich ist eben natürlich auch in der mündlichen Kommunikation das wichtig eben zu bedenken, dass es richtig gelebt wird und eben nicht nur auf der eigenen Erfahrung basiert, sondern dass da natürlich auch auf die Evidenzlage zurückgegriffen wird. Also nicht nur, ja, in meiner Praxis erlebe ich das und das, sondern eben Studien sagen das und das und dass man da natürlich die Evidenz mit einbezieht. Und das ist sicherlich was noch deutlich stärker in die ärztliche Kommunikation oder in die nicht nur ärztliche, sondern insgesamt im medizinischen Bereich in die Kommunikation einfließen muss.
Gibt es denn dazu auch, wahrscheinlich muss man da von Hochrechnungen sprechen, inwieweit sich so ein Nocebo-Effekt eindämmen ließe, wenn eben eine Kommunikation, ich meine, das ist jetzt, sagen wir mal, ein Blick in zwei Glaskugeln gleichzeitig, aber es kann ja sein, dass das schon mal versucht worden ist, irgendwie zu skalieren.
Also mir würden jetzt keine Beispiele einfallen, wo das hochgerechnet würde, weil das natürlich für jede Intervention auch individuell ist und wieder davon abhängt, wie viel subjektive Symptome oder kurzfristige Symptome da auftreten. Ich habe gerade gesagt, bei den langfristigen wird es nicht so relevant sein. Vielleicht kann man hochrechnen von Studien. Da würde ich mal ganz, ganz grob sagen, ist es zumindest bezüglich der Placebo-Effekt ist noch mal schwieriger zu quantifizieren. Aber bei dem Placebo-Effekt kann man es halt ein bisschen darauf schließen, wie viele Symptome in dem Kontrollarm häufig auftreten. Und auch wenn man, gibt es Studien zu Vergleich von Nebenwirkungen, wenn man verschiedene Placebos vergleicht. Und da ist es häufig schon bis zur Hälfte. Also gerade bei jetzt so Sachen wie Schmerzmedikation und Dinge, die halt viel mit subjektiven Symptomen assoziiert sind. Die wird man nicht alle durch eine verbesserte verbale Kommunikation reduzieren können. Aber wenn man sich natürlich mal überlegt, auch wenn das nur kleine Prozentbeträge sind, hätte ich jetzt eher argumentiert, man sollte es trotzdem, egal wie klein die Prozent sind, aufgrund der Masse, die davon betroffen ist, lohnt es sich immer. Sagen wir mal so. Also das ist.
Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, jetzt Sie haben sich diese Studien angeguckt, hauptsächlich eben zum Nocebo-Effekt. Sie sagen, man kann oder man könnte etwas ändern durch neutralere, objektivere, klarere Kommunikation, dann würde man auch tatsächlich irgendwie diesen Effekt in der Masse wahrscheinlich ein bisschen zurückdrängen können. Das heißt, die Forderung ist im Grunde, alle Waschzettel neu schreiben dann. Oder alle Institutionen, die für Gesundheitsinformationen zuständig sind, ein bisschen zu dieser Neutralität zu verdonnern, eine andere Darstellung zu wählen.
Also ich glaube, dass das Bewusstsein erstmal dafür auch nochmal gestärkt werden muss, dass wir auf der Schadensseite das Ganze besser kommunizieren. Wir hatten ja schon die Packungsbeilage, wir hatten die Aufklärungsbögen. Wir kommunizieren sehr viel Schaden. Das muss insgesamt besser werden. Die Packungsbeilagen und diese Aufklärungsbögen sind da halt ein, ja, sag ich mal, sehr guter erster Ansatzpunkt aufgrund der weiten Verbreitung. Ob man das jetzt bei allen und wie man das jetzt genau macht, weiß ich noch gar nicht so zu sagen. Da müsste man, glaube ich, nochmal mehr Studien tatsächlich zumachen. Also wir hatten jetzt ja nur eine Pilotstudie bisher gemacht, wo wir tatsächlich diese Packungsbeilage verändert haben. Und wir hatten schon, es war eine Pilotstudie, noch nicht belegt, aber wir hatten schon relativ große Effekte. Also dafür, dass das mehr sogar von dem der Effekt größer als das, was ich vorher erwartet hätte. Und ich würde zumindest sagen, es ist zumindest so, auch bei Kommunikation, das war jetzt ja schriftliche Aufklärung, da gibt's gute Studien zu, es wäre auf jeden Fall so viel Wissenschaft vorhanden, dass man das Problem mal langsam intensiver angehen könnte. Es ist letztendlich ja nichts, was jetzt, sag ich mal, sehr kostenintensiv zu untersuchen wäre. Also das muss man halt mal sagen. Aber nochmal, wenn man sich halt vorstellt, dass es wirklich fast jede medizinische Intervention betrifft und was man da vielleicht auch mal, um die Kostenseite zu betrachten, da vielleicht auch einsparen könnte, weil die Leute nicht unnötig aufgrund von wahrgenommenen Symptomen nochmal zum Arzt gehen oder, was ich gerade schon erwähnt hatte, die Adherenz, ihr Arzneimittel absetzen und deswegen es auch natürlich mitunter dann einen schlechteren Therapieerfolg haben. Hätte ich schon gesagt, es ist auf jeden Fall so viele Studien, wie es gibt, an der Zeit, sich das neu näher anzugucken.
Die Frage ist nur, Frau Prieger, ob das, wir haben jetzt über die schriftliche Kommunikation und Aufklärung gesprochen, aber das ist natürlich auch unheimlich wichtig, dass das in dem Gespräch, in der ärztlichen Praxis stattfindet. Und an der schriftlichen Aufklärung, da kann man schrauben, da kann man umschreiben. Aber was im Behandlungszimmer passiert, kann man nicht so gut reingucken. Aber da wäre es ja wahrscheinlich noch wichtiger.
Absolut. Also und da ist es genau das. Also ich würde Herrn Mattes auf jeden Fall total recht geben, dass das als was schriftlich ist, dass man das alles mit auf wahrscheinlich einem finanziell geringerem Aufwand umsetzen kann und auch ohne größere Störfaktoren. Und es wird aber dann problematisch natürlich in der verbalen Kommunikation oder beziehungsweise im Gespräch, auch nonverbale Kommunikation in einem Gespräch. Und das ist dann natürlich eine ganz andere Hausnummer, weil wir da in das ärztliche Gespräch ja auch in der Ausbildung einen eher kleinen Anteil einnimmt. Das nimmt jetzt auch mehr und mehr zu in der medizinischen Ausbildung in Deutschland. Aber es ist immer noch ein vernachlässigter Teil des Ganzen. Und jetzt sind natürlich auch die Studierenden jetzt noch nicht die Praktizierenden jetzt. Das heißt, die Praktizierenden, die vor vielen, vielen Jahren ihre Ausbildung gemacht haben eben solche Kommunikationswege auch gar nicht gelernt. Lernen sie vielleicht jetzt, haben sie vielleicht auch durch ihre eigene Erfahrung gelernt, aber der Ansatz da natürlich Kommunikationsart und Weg irgendwie in der Praxis zu ändern, ist sicherlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Das sieht man ja ähnlich bei eben zum Beispiel Shared Decision Making. Das ist ein Konzept, das eben auch schon länger existiert. Aber wie genau das jetzt eben gelebt wird, da sind wir, glaube ich, derzeit noch relativ weit von entfernt. Und das ist eben auch was, ja, das ist sicherlich eine größere Aufgabe, sowohl forschungstechnisch als auch in der tatsächlichen Umsetzung, wenn man das als Ziel haben möchte.
Also was ich festhalte ist, Herr Mattes, Sie haben es gesagt, es ist nicht teuer eigentlich, das ein bisschen zu ändern. Aber natürlich, es hat was zu tun mit Bildung und Ausbildung. Und dann braucht es ja meistens immer 1, 2, 3 Generationen, bis solche Sachen sich dann wirklich auch langfristig und nachhaltig durchsetzen irgendwie, oder?
Ja. Und auch die Koordination dazwischen, das muss natürlich auch aufeinander abgestimmt sein. Also diese schriftliche Aufklärung sollte natürlich auch mit dem, was dann in dem Gespräch stattfindet, abgestimmt sein. Und was ja auch schon angesprochen wurde, es soll eine gute Balance sein zwischen dem Nutzen kommunizieren, um vielleicht auch den Placebo-Effekt ein bisschen zu nutzen, gleichzeitig aber das Risiko neutral zu kommunizieren. Also es müsste natürlich schon auch irgendwie alles aufeinander abgestimmt sein, weil auch das erleben wir, wenn wir jetzt hier unterschiedliche Zahlen zum Beispiel kommunizieren, also in der Packungsbeilage beispielsweise steht die eine Zahl und dann wird irgendwie das Risiko anders kommuniziert von dem medizinischen Personal, dann kann das natürlich zu Konflikten führen und das macht jetzt nicht unbedingt dann besser, ne? Also das müsste schon dann alles ineinander fließen, sodass es dann wirklich auch die volle Wirkung entfalten kann.
Placebo und Nocebo Gedankenkraft haben wir diese Episode des Eagle Podcasts genannt. Wie begünstigen oder verschlechtern Erwartungen und Persönlichkeit die Wirkung von Medikamenten oder therapeutischen Leistungen? Das haben wir gefragt heute und ich möchte mich herzlich bedanken bei Doktorin Barbara Prediger, Leiterin der Abteilung Evidenzbasierte Versorgungsforschung am IFOM und das ist das Institut für Forschung in der operativen Medizin an der Universität Wittenherdecke. Vielen Dank, Frau Prediger.
Vielen Dank auch von mir. Es hat mich sehr gefreut, hier eingeladen worden zu sein und zu diesem sehr wichtigen Thema zu sprechen und das nochmal ein bisschen in den Fokus zu bringen.
Und vielen Dank, Professor Tim Mattis, Gruppenleiter der AG Epidemiologie und Gesundheitsökonomie am Institut für medizinische Statistik der Universitätsmedizin Göttingen. Vielen Dank, Herr Mattis.
Ja, vielen Dank, dass ich abermals dabei sein durfte und ich kann mich da nur anschließen, hier nochmal zu diesem wirklich meines Erachtens wichtigen Thema etwas beisteuern zu dürfen.
Vielen Dank. Wie immer können Sie Kommentare abgeben, aber uns auch ein Feedback geben, Ihre eigene Meinung dazu äußern und Themenvorschläge machen. Die nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und am leichtesten ist das möglich auf unserer Homepage eaglemonitor.de. Da finden Sie mit einem Klick die Seiten zu diesem Podcast und können am leichtesten Kontakt mit uns aufnehmen. Ich bin Andreas Lange. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Eagle Podcast.